starker Sturm. Halleluja, oder ein großer Sturm. Seid ihr begeistert über Stürme? Ja, geht so. Kommt drauf an, was für Stürme. Soll ich mal einen Witz erzählen? Über einen Sturm, über Stürme, über die man sich sogar freuen kann. Halleluja. Da war ein Bauer und der Bauer, der ist ins Gefängnis gekommen. Okay, ich werde jetzt nicht sagen, warum, aber ist ja sowieso ein Witz, ist ja egal. Auf jeden Fall, der ist ins Gefängnis gekommen für 8 Wochen. Und so nach 3 Wochen kriegt er einen Brief von seiner Frau und seine Frau schreibt ihm in dem Brief so, jetzt bist du im Gefängnis und jetzt erwartest du wohl, dass ich das Feld umgrabe und die Kartoffeln einpflanze, oder? Und er schreibt ihr zurück und schreibt ihr zurück und sagt, nein, auf gar keinen Fall darfst du das Feld anrühren, weil da ist das Geld und die Waffen versteckt. Nach der Woche kriegt er einen Brief und sagt von seiner Frau und seine Frau schreibt, hier kam ein Sturm von Polizisten mit einer ganzen Truppe und haben das Feld mehrmals umgraben. Und er schreibt zurück, okay, und jetzt kannst du die Kartoffeln einpflanzen. Halleluja. Das bedeutet, da seht ihr, es gibt Stürme, die sind gut, okay? Es gibt Stürme. In dem Fall war es ein Polizeisturm, der ihr geholfen hat, dass sie sozusagen nicht die Arbeit des Mannes verrichten muss. Aber das ist ein Witz, okay? Das ist jetzt, okay, keiner von euch soll ins Gefängnis gehen und irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Sondern das war ein Witz. Aber es gibt Stürme, die sind wirklich gut. Es gibt Stürme, die sind wichtig für unser Leben. Viele Menschen denken vielleicht, hey, wenn Gott mich lieb hat, werde ich keine Stürme erleben. Das ist nicht ganz so. Sondern weil Gott dich ja so sehr liebt, will er nicht, dass deine Seele, deine Gefühle, deine Emotionen von Stürmen umhergetrieben werden. Sondern auch wenn Stürme kommen, dass du im Frieden bleibst, dass du in der Freude bleibst und dass du im Glauben bleibst. Amen. Und heute werde ich ein bisschen von Paulus sprechen. Wieso Paulus? Wisst ihr, Paulus, das ist so ein interessanter, früher war das mein Glaubensheld, ist zwar noch immer, aber ich habe Angst, dass mein Leben so wird wie seins. Weil, wisst ihr, die eine Sache ist, durch Stürme durchzugehen, okay? Die eine Sache ist, durch Stürme durchzugehen und die meisten von uns, wir wollen das eigentlich gar nicht. Wir wollen eigentlich keine Schwierigkeiten durchgehen. Wir wollen eigentlich ein schönes Leben haben. Wir wohnen ja sozusagen im Westen und so weiter. Wir wollen eigentlich, weißt du, so nicht so richtig durch Stürme durchgehen. Und weil die Sache ist die, wenn du durch Stürme durchgehst, ist mal deine Emotion, deine Gefühle und all diese Sachen sind so hin und her getrieben, dass du eigentlich gar nicht weißt, was passieren wird, okay? Aber du siehst in der Bibel einfach so viele Menschen durch Stürme durchgehen. Du siehst so viele Menschen sogar durch Leiden durchgehen, durch Schwierigkeiten durchgehen. Und ich habe mir gedacht, hey Gott, weißt du was? Es ist eine Sache, dass zum Beispiel Lazarus stirbt, okay? Und obwohl du ihn sehr gerne hast, okay? Stirbt und dann 4 Tage tot ist und was auch immer er in diesen 4 Tagen erlebt hat, aber davor war er krank und so weiter, muss er durch diesen Sturm durchgehen. Muss er durch solche Sachen durchgehen. Und ich habe gedacht, hey, weißt du was, Gott? Wenn ich Lazarus wäre, okay? Und ich muss da durchgehen und ich habe keine Ahnung. Weißt, Menschen weinen um ihn, weil er schon seit 4 Tagen tot ist. Weißt, Menschen, die ihn geliebt gehabt haben, seine Familie war in Trauer und all diese Sachen, das sind so Sachen. Und ich denke mir, hey, würde ich gerne durch sowas durchgehen wollen? So, dann habe ich gesagt, weißt was, Jesus, wenn du mir sagen würdest, dass ich im Johannes 11 ein ganzes Kapitel über mich bekomme und dass ich weiß, dass die Menschen in den nächsten Tausenden von Jahren jedes Mal von mir reden werden. Möglicherweise würde ich es mir überlegen. Ja. Wenn ich wüsste, weißt du, ich kriege ein ganzes Kapitel, Johannes 11, hier woher du darfst, Johannes 11 hier und 2000 Jahre lang und vielleicht noch länger werden Menschen von dir sprechen. Jeden Tag werden Hunderte und Tausende über dich reden. Jeden Tag werden Hunderte und Tausende werden über dich predigen und all diese Sachen. Und wenn sie mal in den Himmel kommen, wollen sie dich treffen. Da würde ich es mir vielleicht sogar überlegen. Das Ding ist, Lazarus wusste das davor nicht. Lazarus wusste nicht, dass er einen ziemlich großen Abschnitt in der Bibel bekommt und wir über ihn reden werden. Paulus wusste es nicht, dass er so einen riesigen Abschnitt in der Bibel bekommt und wir über ihn reden werden und ihn versuchen sogar nachzuahmen. Wisst ihr, hätte er es vorher gewusst, am Ende wird immer alles gut. Wenn ich das wüsste, dann würde ich es mir überlegen. Die Sache ist die, am Ende wird wirklich alles gut. Wenn du mit Gott bist, wird am Ende wirklich alles gut. So, die erste Sache, wir haben letzte Woche, es gibt Stürme, die sind nicht für dich bestimmt. Letzte Woche, nicht mein Sturm. Habt ihr gelernt, Nein zu sagen? Nein, nein, so, so zu unserer Kindheit wieder zurück. Nein, nein, das erste Wort, was Kinder lernen, nein, okay? Nicht Papa, Mama, sondern nein, okay? Ihr kennt ja den Witz vom Gerhard, da war ein kleiner Junge, der war schon 5 Jahre alt und er hat nichts gesagt. Nichts geredet, 5 Jahre lang. Und alle haben gedacht, hey, irgendwas stimmt nicht und so weiter. Und irgendwann mal morgens am Frühstückstisch sagt er, wo ist die Marmelade? Und die Eltern total begeistert, du redest und so weiter. Ja, wieso hast du bisher nichts gesagt? Ja, bisher war alles in Ordnung. Bisher war alles in Ordnung. Also, aber egal, durch was für Stürme du durchgehst, du brauchst ein Wort von Gott, das ist ganz wichtig. Du brauchst ein Wort von Gott, du brauchst ein Wort von Gott, an dem du dich festhältst. Schaut mal in Apostelgeschichte 23. Und das ist jetzt die Geschichte über Paulus. Und wisst ihr was? Paulus, seit dem Tag seiner Wiedergeburt, hat er ein Versprechen von Gott. Ein Versprechen von Gott. Und an dem hat er festgehalten. Wisst ihr, was das Versprechen war? Dass egal in welche Stadt, in welche Region er kommt, dass er Fesseln und Bedrängnis erleben wird. So, das war sein Versprechen von Gott für ihn, weil er errettet wurde. Preist den Herrn. Halleluja. Deswegen habe ich mir einen anderen Glaubenshelden ausgesucht. Also, das ist das Versprechen des Heiligen Geistes von Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, der alles in seiner Hand hält. Das Versprechen an dich, Paulus, ist, ich will dir zeigen, wie sehr du für mich leiden musst. Das ist das, was Paulus für Errettung bekommen hat. Wahrscheinlich ist er nicht in Amerika aufgewachsen, nicht im Westen aufgewachsen, weil es geht ja immer um das gute Leben heute, Wohlstand und so weiter. Und Paulus, hier sehen wir in Apostelgeschichte 23, Vers 11 steht, in der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei guten Mutes, denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. So, die Vorgeschichte von Paulus war, dass er, und das könnt ihr ab Apostelgeschichte 20 lesen, dass Paulus nach Jerusalem gegangen ist. Obwohl er eine Prophezeiung hatte, dass er in Jerusalem gefangen genommen wird. Okay? Und sogar seine Geschwister, Glaubensgeschwister, haben zu ihm gesagt, bitte geh nicht. Aber Paulus sagt, nein, ich gehe dorthin. Und dann sagen seine Glaubensgeschwister, okay, dann soll der Wille Gottes geschehen. So, und darüber werden wir irgendwann mal sprechen, dass du in gewisse Stürme dich reinschmeißen musst. Okay, in gewisse Stürme musst du dich reinschmeißen. Aber das ist nicht das Thema heute. Heute ist das Thema ein Sturm für mich. Okay, oder soll ich sagen, lieber ein Sturm für dich. Okay? Ein Sturm für dich. Okay, das klingt vielleicht besser. Hey Schwester, hey Bruder, ein Sturm für dich. Weil gestern war nicht mein Sturm, heute ein Sturm für dich. Und er wurde gefangen genommen. Und wieso wurde er gefangen genommen? Einfach, weil er Paulus war. Einfach, weil die Juden gedacht haben, er tut sozusagen gegen das Gesetz sprechen, gegen das Gesetz predigen, das Gesetz zerstören und all diese Sachen, was nicht gestimmt hat. Aber sie haben ihn gefangen genommen. Aber irgendwann hat er sich darauf berufen, dass er ein Römer ist. Und somit wurde er dann zu Felix, nach Caesarea geführt. Und in Caesarea, jetzt pass mal auf, in Caesarea bleibt er 2 Jahre. So, aber bevor er 2 Jahre in Caesarea bleibt, hat er ein Wort von Gott. Du musst nach Rom. Du musst nach Rom. Jetzt pass mal auf, wie das ist, dass du dir an dem Wort Gottes musst du festhalten. 2 Jahre, du kommst da nicht raus, sitzt irgendwo da, ab und zu besucht dich mal jemand. 2 Jahre sozusagen total uneffektiv für das Königreich Gottes, aber du hältst an diesem einen Wort fest. Du musst nach Rom. 2 Jahre. Wisst ihr so? Das ist so für uns so, ja, 2 Jahre. Aber halt mal 2 Tage aus. Weil ich meine, so 2 Tage manchmal und du heute bist ein Glaubensheld, nach 2 Tagen irgendwas, Dinge passieren nicht und auf einmal denkst du, wuh, weil ich meine so, wo ist Gott und was? Aber 2 Jahre hält er es aus. Aber das Ding ist, was ihn festhält, ist, er hat ein Wort von Gott. Und jetzt geht's aber los. Das Ding ist, dass er nach Rom kommt, ist nicht in seiner Macht. Und deswegen braucht er einen Sturm. Er braucht Stürme in seinem Leben. Warum? Weil manche Stürme benötigst du, damit du an die Orte kommst, wohin du gehen musst und was der Wille Gottes ist. Ohne Stürme wirst du da nicht hinkommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Stürme in unserem Leben haben. Dass wir verstehen, wie wichtig Stürme ist. Aber bevor wir durch Stürme durchgehen, werden wir ein Wort von Gott haben. Und wenn du das Wort an dem festhältst, so wie er festgehalten hat, Rom ist da, wo du hingehen musst. Du musst vor dem Kaiser, musst du das Evangelium predigen, genauso wie du es in Jerusalem gemacht hast. Und 2 Jahre passiert gar nichts. So, nach 2 Jahren, und das ist das Gigantische, dass Paulus so fest daran gehalten hat, dass obwohl er hätte freigelassen werden können, weil am Ende als Felix sozusagen der Statthalter von Caesarea abgesetzt wurde durch Festus, hat der König Agrippa gesagt, hey, er hätte schon lange frei sein können. Aber Paulus wollte es nicht, weil er an dem Wort festgehalten hat. 2 Jahre lang war er gefangen, 2 Jahre lang sozusagen uneffektiv, 2 Jahre lang ist er nicht gereist, nur wegen diesem einen Wort. Und dann, was passiert, er wird an Julius, einen Hauptmann der kaiserlichen Garde, wird er übergeben und mit dem Schiff geht er dann Richtung Rom. So, die Winde waren nicht so gut, sie müssen unter Zypern reisen, okay, irgendwann kommen sie nach Kreta. Und in Kreta sagt er, pass auf, Paulus sagt, hey, wir sollten nicht gehen, es wird schlecht. Und der Hauptmann, der glaubt seinem Steuermann, würde ich ehrlich gesagt auch machen. Und er sagt, nein, wir gehen. So, von Kreta kommen diese brutalen Winde und auf einmal haben das Schiff nicht mehr unter Kontrolle. Und jetzt kommt Gott ins Spiel. So, das da heißt, jetzt kommt Gott ins Spiel, aber die haben kein Essen. Die müssen ihr Proviant nach 2 Tagen über Bord werfen. Ihr Schiffsgerät nach 3 Tagen. Nach weiteren Tagen haben wir alle Hoffnung verloren. Bis auf einer. Paulus, weil er hat ein Wort von Gott. 14 Tage vergehen ohne Essen. 14 Tage vergehen so ohne Essen und sie sind in einem Sturm und sie lassen sich treiben und dann kommen sie nach Melite. Er wäre nie nach Melite gekommen. In Melite kommt er an und was verlieren sie? Sie verlieren das Boot. Sie verlieren das Boot. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Paulus hat gesagt, wir werden die Menschen gewinnen, aber das Boot werden wir verlieren. Und das ist, wozu Stürme manchmal sind. Stürme sind manchmal dafür da, dass du Dinge verlierst in deinem Leben, aber dein Leben dafür gewinnst. Stürme sind manchmal dafür da, dass du deine Emotionen verlierst in deinem Leben, die dich hin und her umhertreiben, damit du dein Leben gewinnst, damit du fest verankert sein kannst in Gott. Stürme sind manchmal dafür da, damit du theologische Grundsätze verlierst in deinem Leben, damit du, da weißt du, wir sind manchmal so, dass wir denken, Glaube ist manchmal so eine Einheitsgröße. Kennt ihr diese Schwangerschaftshosen? Egal, ob du 3. Monat bist oder 9. Monat, die passen dir immer, weil die gehen mit dir mit. Kennt ihr diese Hosen? Und wir denken manchmal, Glaube ist so. Weißt, wir lernen ein Konzept und dieses Konzept nehmen wir und das tun wir über jeden drüber stülpen. Okay, das ist nicht Glaube. Glaube ist die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Glaube ist die Beziehung mit Jesus. Glaube ist die Beziehung auf der Grundlage von seinen Konzepten in der Bibel, auf jeden Fall. Aber es ist eine Beziehung mit Gott. Okay, und dann, schaut mal, und er sagt, das ist das Krasse, weil ein Kreta hat gesagt, wir sollten ja nicht gehen. Okay? Und dann kommt der Apostelgeschichte 27, ab Vers 21. So, das ist Paulus. Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach. Okay, das würde ich euch jetzt so nicht empfehlen. Okay, 14 Tage kein Essen. Okay, alle haben Hoffnung verloren. So, passt mal auf. Und Paulus sagt, hey, ich will auf jeden Fall mal was richtigstellen, falls ihr es vergessen habt. Oh Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen. So. Sozusagen, ich habe es besser gewusst, okay? Aber gut, jetzt wo ihr da seid, ihr werdet alle gerettet werden. Und dann sagt er, abfahren und dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Und das ist das, was wir verstehen müssen, ist, dass manche Konzepte, ist es wichtig, dass wir verlieren müssen. Wir haben Stürme in unserem Leben, damit wir Dinge in unserem Leben verlieren. Weil es gibt Dinge aus unserem Leben, aus der Vergangenheit, es gibt Dinge aus unserem Leben, möglicherweise sogar aus unserer Familie, Dinge aus unserem Leben, möglicherweise, die du dir einfach mit der Zeit angehäuft hast, die musst du loswerden, damit Gott in deinem Leben so wirken kann, wie er gerne möchte. Und dafür brauchen wir Stürme. Dafür brauchen wir Stürme in unserem Leben. Halleluja. Und das bedeutet, das Zweite, halte am Willen Gottes fest, egal was es kostet. Egal was es kostet, halte am Willen Gottes fest. Und das Dritte ist, dass du brauchst Weitblick. Du brauchst Weitblick. Es gibt habt ihr schon mal vielleicht von der Helen Keller gehört? Das ist eine Dame aus dem 19. Jahrhundert. Die Dame ist mit 19 Monaten ist sie taubblind geworden. Taubblind. Also das heißt, sie hat nicht gehört und sie hat nicht mehr gesehen. Und sie ist taubblind geworden, aber ist eine bekannte Schriftstellerin geworden. Ist eine bekannte Schriftstellerin geworden, die in ihren späteren Jahren sogar Französisch und Deutsch noch gelernt hat zu sprechen. Also in Gebärdensprache und so weiter. Jetzt überlegt euch mal, wie es ist, taub, blind zu sein und trotzdem zu lernen andere Sprachen. Das heißt, du hörst nichts und du siehst nichts. Das bedeutet, alles muss über andere Sinneserfahrungen kommen. Wie heißt Wasser und so weiter. Und wie hat sie gewisse Sachen gelernt, was Menschen meinen. Sie hat zum Teil ihre Hand auf die Lippen getan und durch die Lippenbewegung hat sie es dann deuten können, was die Person meint. Oder wie zum Beispiel, kennt ihr dieses an Aufzügen, wenn man zum Beispiel erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock und dann zum Teil sind da so wie gewisse Huppe. Und das ist Gebärdenschrift. Und wie hat sie das zum Teil gelernt? Sie hat eine Lehrerin gehabt, die sozusagen ihre Hand unter das Wasser getan hat und dann hat sie sozusagen Wasser buchstabiert. Und sie musste aber erstmal lernen, Wasser. Und so hat sie das dann gelernt. Und Helen Keller war, soweit ich weiß, die erste Taubblinde, die sogar ihren Abschluss, einen Bachelorabschluss geschafft hat an der Universität und sogar ein paar Ehrendoktorate bekommen hat. Wisst ihr, was Helen Keller gesagt hat? Sie hat gesagt, das Einzige, was schlimmer ist, als nicht zu sehen, ist zu sehen und keine Vision und kein Weitblick zu haben. Sie hat gesagt, das Einzige, was schlimmer ist, als nicht zu sehen, sie hat gesagt, ist zu sehen und keinen Weitblick zu haben, keine Vision für dein Leben zu haben, keine Zukunft, keine Sicht auf deine Zukunft zu haben, deine Zukunft nicht formen wollen, sondern einfach nur laufen lassen, wie es ist, deinen Gefühlen frei laufen lassen und all diesen Sachen. Sie hat gesagt, diese Person, die mit 19 Monaten taubblind geworden ist, sie hat gesagt, das Einzige, was schlimmer ist, als nicht zu sehen, ist zu sehen und keinen Weitblick zu haben. Und das ist das, was wir brauchen, vor allem, wenn wir mit Gott auch zusammen sind. Vor allem, wenn wir brauchen Weitblick. Warum? Weil Gott kennt das Ende vorm Anfang. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, für was kämpfen wir. Es ist wichtig zu verstehen, für was legen wir unser Leben nieder. Es ist wichtig zu verstehen, warum glaube ich, warum will Gott mein Leben, warum will mich Gott benutzen, warum all diese Sachen, wieso, was ist das Ziel davon, was ist die Vision, wie soll Gott sein Königreich ausbreiten in meiner Familie, in meiner Stadt, in meiner Region, in meiner Nation und auf meinem Kontinent. Was ist mein Anteil daran? Wir brauchen Weitblick. Der Weitblick von Paulus war, ich muss nach Rom. Und er hat sich, passt auf, das Ding ist, 2 Jahre uneffektiv zu bleiben, aber wegen diesem Weitblick, er muss nach Rom. Das ist das, wo er hin muss. Und viele von uns kommen in viele Stürme, die eigentlich nicht unsere sind, weil wir uns ablenken lassen. Wir lassen uns ablenken, weil hier kommt jemand, braucht Hilfe, der braucht Hilfe, der braucht Hilfe, der braucht Hilfe. Aber sie wollen eigentlich keine Hilfe, sie wollen eigentlich, dass du ihre Lösung bist. Und weil wir einfach schlecht Nein sagen können, kommen wir immer wieder in so kleine Stürme, aber die haben unseren Weitblick verloren. Aber wir brauchen diesen Weitblick. Passt mal auf, wie viele wurden verfolgt? Wie viele haben die Lehre von Paulus gebraucht? Wie viele in diesen 2 Jahren? Aber er hat einen Weitblick gehabt, er muss nach Rom. Warum? Weil er hat ein Wort von Gott gehabt. Und so brauchen wir ein Wort von Gott. Egal was du machst, du brauchst ein Wort von Gott. Du musst festhalten am Willen Gottes, egal was es kostet. Und du brauchst Weitblick. Wie sieht es aus? Was will ich in den nächsten 5 Jahren? Was will ich, dass Gott durch mich erreicht? Was ist es, was der nächste Schritt in meinem Job ist? Was ist der nächste Schritt in meiner Familie? Was ist der nächste Schritt in meinem Glauben? Was sind die nächsten Schritte, zu denen ich gelangen will, beziehungsweise zu dem ich kommen will? Bartimäus, ihr kennt die Geschichte aus Markus 10, Bartimäus, der selber ebenso blind war. Und wenn du blind bist, fängst du an zu entwickeln die einfach eine größere Sensibilität in den anderen, wie sagt man, Sinnesorganen. Das bedeutet, wenn du blind bist, dann wird dein Gehör besser. Wenn du blind bist, wird dein Geruchssinn besser. Wenn du blind bist, dann dein Gespür an der Haut wird besser, beziehungsweise nicht besser, sondern du wirst sensibler darauf. So, Bartimäus hört auf einmal, hey, irgendetwas ist eine riesen Volksmenge ist da. Und was macht Bartimäus? Er fragt, hey, was ist passiert da? Und er sagt, und die sagen zu ihm, Jesus kommt. Und er sagt, Jesus, Sohn Davids. Und er schreit und die Menschen sagen, sei doch ruhig, weißt du mal so, du tust das Meeting hier durcheinander wirbeln. Sei mal ruhig, wir wollen hören, was Jesus sagt. Und er, was macht er? Was macht ein gescheiter Blinder? Er schreit noch lauter. Er schreit noch lauter. Jesus, Sohn Davids. Und Jesus denkt sich, wow, hey, was ist los? Was willst du von mir, Bartimäus? Was will ein Blinder? Mach mich wieder sehend. Beziehungsweise mach mich sehend. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Wenn du verstehst, was das bedeutet, dass er, obwohl er nicht gesehen hat, Weitblick hatte. Wieso hat er Weitblick? Weil das Ding ist, das ist das letzte Mal, dass Jesus durch Jericho durchgegangen ist. Weil Jesus ist durch Jericho durchgegangen, um nach Jerusalem zu gehen, wo er dann gekreuzigt wurde. Was bedeutet, das war seine letzte Chance? Weitblick. Das funktioniert nur mit Weitblick, obwohl er nicht gesehen hat. Er hatte die Fähigkeit, nicht zu sehen. Aber er hatte Weitblick. Und so ist es für uns. Wir müssen verstehen, auch wenn wir sehen, wir brauchen Weitblick. Wir müssen verstehen, dass es Dinge gibt, für die es sich lohnt, zu sterben. Es gibt Dinge, für die es sich lohnt, durch Stürme durchzugehen. Es gibt Dinge, für die es sich lohnt. Es gibt natürliche Dinge für meinen Sohn, für meine Frau. Ey, ich würde mein Leben geben, auf jeden Fall. So, ich würde es mir gern aussuchen, wie, aber weiß mal so. Aber es gibt so natürliche Dinge in deinem Leben, für die lebst du. Für die lebst du. Und wie lebst du am besten für Gott, wenn du einen Weitblick hast? Wenn du keinen Weitblick hast, wirst du dich hin und her bewegen lassen. Und letzte Woche haben wir auch darüber gesprochen, dass die Lösung ist nie in der Vergangenheit. Die Lösung ist nie irgendwie in der Vergangenheit. Die Lösung ist nicht etwas, was du schon zurückgelassen hast und wieder in dein Leben hineinkommt und möglicherweise dir so präsentiert wird, als wäre es die Lösung. Das ist nicht die Lösung. Dinge, die du zurückgelassen hast, lass sie zurück. Lass sie zurück. Wisst ihr, als Pastor hat man zwei Aufgaben. Eine Sache ist, Gott den Menschen zu offenbaren, Gott den Menschen nahe zu bringen. Und das zweite ist, die Menschen Gott nahe zu bringen. Und das ist, derzeit liebe ich das mehr, so die Menschen Gott näher zu bringen. Okay, weil viele Menschen wollen einfach nur von Gott Verständnis, Wissen und so weiter. Aber das Ding ist, okay, wie kommen wir vor Gott? Wie können wir verstehen, was wir empfangen von Gott, was er gerne möchte, dass er durch unser Leben tut, dass er durch unser Leben wirkt? Und wieso haben wir manchmal Stürme und wieso ist es wichtig, dass wir Stürme haben? Und zwar Stürme bewegen uns und helfen uns dabei zu jubeln und zu beten. Sie helfen uns dabei, zu jubeln und zu beten. Warum? Weil meistens ist es das Einzige, was uns übrig bleibt. Und das gefällt Gott. Das gefällt Gott. So viele, ich weiß so, wenn ich so im Westen und in Amerika und so unterwegs bin, da wird viel darüber geredet, wie gut Gott ist und all diese Sachen. Und es ist manchmal so einfach, über Gott zu sprechen. Weißt du, wenn es dir gut geht, wie gut Gott ist. Aber wisst ihr, wenn ich dann nach Indien gehe oder dieses Jahr nach Myanmar und nach Thailand, das sind Menschen, denen geht es äußerlich nicht so gut, aber sie sagen die gleichen Worte, aber haben so viel mehr Power. Sie sagen, nee, Gott ist gut. Gott ist gut. Und das, was sie durchlebt hat, die Stürme, was sie gelernt hat, ist zu jubeln und zu beten. Zu jubeln und zu beten. Und deswegen brauchst du Stürme manchmal, um zu jubeln, um zu beten. Schaut mal Apostelgeschichte 16, 25, ihr müsst es nicht aufschlagen. Im Gefängnis preisten Paulus und Silas Gott und ein Erdbeben öffnete die Türen des Gefängnisses und die Fesseln lösten sich. Ein Sturm des Lebens, du bist gefesselt, du bist im Gefängnis. Und was machen sie? Die einzige Möglichkeit, die du hast, zu jubeln und zu beten. Bam. Was macht Gott? Er schickt ein Erdbeben. Die Türen öffnen sich, die Fesseln fallen ab. Und wisst ihr, was sie machen? Sie bleiben sitzen. Warum? Weil sie Weitblick haben. Sie bleiben sitzen. Warum bleiben sie sitzen? Weil der Hauptmann, der auf sie aufgepasst hat, als die Türen aufgegangen, als er dann aufgewacht ist, weil der hat geschlafen, aufgewacht ist, hat die offenen Türen gesehen, wollte sich umbringen. Sie hatten Weitblick. Und Paulus und Silas sagt: Nein, wir sind noch hier. Alle Gefangenen sind noch hier. Was passiert mit dem Hauptmann? Er wird errettet und seine ganze Familie auch. Werden sie weggerannt? Aber sie hatten Weitblick. Das heißt, obwohl sich die Türen öffnen, obwohl die Fesseln gelöst sind, bleiben sie sitzen. Das ist krass. Ich wäre der Erste, der gerannt wäre. Ich gebe es zu. Ja. Und ich kann schnell rennen, okay? Ich kann schnell rennen. Halleluja. Und ich würde auch nicht zurückgucken. Sorry. Aber sie hatten Weitblick. Sie hatten Weitblick, was bedeutet, hey, weißt du was? Paulus bei diesen Stürmen, schaut mal. Apostelgeschichte 20, darüber spricht er, ab Vers 22. Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Okay, der weiß nicht, was ihm bedeutet. Außer, dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Von Sturm zu Sturm. Und dann sagt er, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Er hat so einen Weitblick in seinem Leben, dass ihm das egal ist, dass er Bedrängnisse und Fesseln in jeder Stadt erlebt. Wisst ihr, das ist dieses, wo ich sage, hey Gott, weißt du, wenn du mir sagen würdest, ich kriege ein ganzes Kapitel oder 4 Bücher in der Bibel und alle werden über mich reden, ich würde es mir vielleicht überlegen, aber Paulus wusste das nicht. Paulus wusste das nicht. Schaut mal, was Paulus, wir denken, hey, so ein Glaubensheld und schaut mal, was passiert ist. Auf jeden Fall durch das, was er gemacht hat, durch das, was er uns hinterlassen hat. Aber Paulus, der sein ganzes Leben gegeben hat für Städte, für Menschen und so weiter und irgendwann mal sogar sagt er zu Timotheus, sagt er, hey, weißt du was? Die in Asien haben mich alle verlassen. Alle verlassen. Ich werde der Erste, der denken würde, hey, bist du dir sicher, dass das der Wille Gottes war? Alle haben dich verlassen. Also du arbeitest jahrelang, predigst, Blut und Schweiß, Schiffbruch erlebt, 5-mal ausgepeitscht, keine Ahnung, was noch alles. Und er sagt, und am Ende haben mich alle verlassen in Asien. Wer von uns würde das machen? Außer wenn ich 13 Bücher schreiben darf in der Bibel. Okay, so wie er. Dann würde ich es vielleicht machen. Nein, nein, nein. Ich finde es krass, dass er weiß, diese Stürme sind für ihn, nur egal, ob sie möglicherweise fürs Auge Frucht bringen oder nicht. Aber er ist da hineingegangen, weil er Weitblick hatte und nicht, weil er Sicht hatte. Weil er Weitblick hatte. Das nächste, was Stürme machen, ist, dass Stürme helfen dir, Gottes Willen zu verrichten, falls es nicht in deiner eigenen Macht steht, es zu tun. Wenn du zu etwas berufen bist, und es steht eigentlich nicht in deiner eigenen Macht, es zu tun, weil aus den Umständen, die passiert sind, möglicherweise aus den natürlichen Umständen, egal was für Umstände, aber Stürme helfen dir, dorthin zu kommen, wo du eigentlich hingehörst, obwohl du es aus deiner eigenen Kraft nicht schaffen würdest. Paulus wäre nie nach Melite gegangen. Hier kommt er nach Melite, in Melite kommt er an, sie verlieren das Schiff, alle werden gerettet, dann kommt er dort an, so, die Leute haben in Melite, haben sie aufgenommen, dann irgendwann mal stehen sie vor einem Feuer und aus dem Feuer, weil die Wärmeentwicklung so stark war, kommt eine Schlange raus und beißt gerade den Paulus. Ich meine so, wir würden sagen, weil wir haben ja diese Konzepte über Fluch und Segen, wir würden sagen, hey Paulus, irgendwas stimmt in deiner Blutlinie nicht. Weißt du, ich meine so, Paulus, das kann nicht sein. Weißt du, ich meine so, das kann halt echt nicht sein, Paulus. Immer erwischst dich. Weißt du, ich meine so, das muss ein Fluch auf deinem Leben sein. Hey, ich habe ein gutes Buch Blutlinien gewählt, kannst du mal vielleicht durchmachen, oder? aber wie ist Paulus? Paulus wird von der Schlange gebissen und tut so, als wäre nichts passiert. Schüttelt sie ab. Also, warum? Er hat Weitblick. Er hat zwar Sicht, aber sein Weitblick ist nicht gesteuert von seiner natürlichen Sicht. Stüttet aus und alle denken, das ist ein Mörder. Das ist ein Mörder. Das ist ein Mörder. 100% ist das ein Mörder. Weil sonst würden die Götter nicht die Schlange senden, damit sie ihn bei. So, dann warten sie da, gucken ihn an, schwillt er gleich an. Kennt ihr dieses, den Film Date Doctor? Kennt ihr nicht? Der Doktor, der irgendwann mal Fisch isst und eigentlich auf Fisch allergisch ist und dann komplett anschwillt, so, weißt du, ganzes Gesicht schwillt an. So haben sie eigentlich erwartet, dass Paulus reagiert. Und gucken, der stirbt gleich. Weißt du so? Keine Reaktion. So, jetzt schwingt's um. Jetzt ist er kein Mörder, jetzt ist er ein Gott. Okay, und er sagt, nein, passt auf, ich bin kein Gott. Jesus ist der Herr. Jesus ist Gott. Jesus ist derjenige, der mich heilt. Jesus ist der. So, boah, haben die gedacht, wow, krass, krasse Sache. Und dann haben sie gesagt, hey, weißt du was, der reichste Mann auf der Insel, dem sein Vater ist sterbenskrank, kannst du mal dorthin gehen, für ihn beten? Er geht hin, betet für ihn, er wird geheilt. Was passiert dann? Alle Kranken von der ganzen Insel werden zu Paulus gebracht und jeder Einzelne wird geheilt. Ohne einen Sturm wäre er dort nie hingekommen. Ohne einen Sturm wäre er dort nie hingekommen. Und Stürme helfen dir, Dinge loszuwerden, die dich von deiner Mission abhalten wollen. Vielleicht sind es Personen in deinem Leben, vielleicht sind es Gedankengebäude, Gefühlsstrukturen, Ängste vor Versagen, Verlust, Existenz, Theologie, wie Gott ist und wie er vielleicht nicht ist. Meinungen loswerden, überdenken, Strukturen, wie wir unser Leben leben und wie wir Entscheidungen treffen, wie wir Arbeitnehmer und Arbeitgeber behandeln, Balance, was wichtig ist im Leben und was weniger wichtig im Leben ist. All diese Sachen sind dafür da und kommen durch Stürme und wir sehen es bei Paulus. Nummer 4 ist, Sturm hilft dir, Gott anderen Menschen näher zu bringen. Durch diesen Sturm ist er nach Melite gekommen. Durch einen Sturm, der möglicherweise in der Form von einer Schlange, die ihn gebissen hat, ist die ganze Insel zu Christus gekommen, beziehungsweise hat das Evangelium gehört. Ohne einen Sturm wäre das nie passiert. Stürme helfen dir, Gott Menschen näher zu bringen. Die Sache ist die, dass wenn Menschen Stürme erleben, dann hat man immer so besondere Freunde, okay? Die immer alles besser wissen. Die nie durchgegangen sind, so solche Stürme, aber die dir ganz genau sagen können, was richtig und was falsch ist. Wisst ihr, was Jesus sagen würde? Get behind me, Satan. Und hier war so einer, der hatte diese drei Freunde, Eliphas, Teman und Bildad. Und wenn du dir die Argumente von diesen drei seinen Freunden anhörst, dann wirst du kannst, wirklich, ich habe Schwierigkeiten gehabt, wirklich. Ich habe jahrelang Schwierigkeiten gehabt mit der Argumentation von diesen drei Freunden, weil die sind echt gut. Die Argumentationen sind echt gut. Und das sind die Argumentationen von Christen heute. Und diese Argumentationen stimmen ganz, 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 ganz oft. Aber im Fall von Hiob halt nicht. Sie sagen, hey, pass auf, dass du durch solche Stürme durchgehst in deinem Leben, da muss irgendwas falsch sein in deinem Leben. Und Hiob sagt, nein. Und sie sagen, doch, du bist verflucht, da muss Sünde in deinem Leben sein, sonst würdest du sowas nicht durchgehen. Und er sagt, nein. Und sie sagen, siehst du, und jetzt bist du sogar noch verblendet. Und weil Verblendung ist in deinem Leben, deswegen kommen solche Sachen auf dich. Und er sagt, nein. Und sie sagen, weißt du was, du musst Buße tun. Deine Blutlinie beten, irgendwas stimmt da nicht. Und er sagt, nein. Und diese Argumente sind, wisst ihr, nimmt diese Argumente, wir benutzen diese Argumente in vielerlei Stellen und hoffen und denken, dass sie richtig sind. Aber so oft sind sie möglicherweise gar nicht richtig. Und sie sagen, du leidest, weil du von Gottes Weg abgekommen bist. Und sie sagen, und er sagt, nein. Irgendwo bist du von Gottes Weg abgekommen. Und er sagt, nein. Sogar Gott hat am Anfang gesagt, hey, zu Satan, hast du Hiob einen gesehen, der in meinen Wegen wandelt? Du leidest, weil du es verdient hast. Ansonsten würde es Gott nicht erlauben. Nein. Du leidest, weil es noch einen Fluch in deinem Leben gibt. Und er sagt, nein, du leidest, weil du die Armen vernachlässigt hast. Du bist ja der Reichste im ganzen Osten. Weißt du, Mammon hat dich erwischt. Und er sagt, nein. Und dann sagen sie, ja, weißt du was, dann bist du eben geizig geworden. Geiz. Du kannst nicht Mammon und Gott dienen. Das ist dein Problem. Und er sagt, nein. Und all diese Argumente, sie waren alle richtig, nur nicht für Hiob. Diese Argumente sind so oft richtig. Wenn du wirklich anfängst, Geld als deinen Gott anzusehen, dann können solche Sachen passieren in deinem Leben. Aber im Hiobsfall hat es nicht gestimmt. Wenn du wirklich die Armen vernachlässigst, können solche Sachen in deinem Leben passieren. Aber im Hiobsfall war es nicht so. Wenn du einen Fluch wenn du von Gottes Wegen abwandelst, weggehst, dann können solche Sachen in deinem Leben passieren. Aber bei Hiob war es nicht so. Aber Hiob geht durch solche Dinge durch, am Ende, damit seine drei Freunde Gott erkennen. Nicht nur das, sondern Hiob muss für seine Freunde noch beten. Wisst ihr, Hiob sagt, an einer Stelle sagt Hiob, oh Mann, ihr seid katastrophale Tröster. voller Geschwüre, voller Schmerz, alles verloren, was ihm lieb und wichtig war. Und hier kommen sie und erklären, sorry, so bin ich. Ich bin so, sorry, wirklich, ich bin so. Meine Frau, wenn es ihr nicht gut geht. Ich habe alle Argumente, wieso es ihr nicht gut geht. Aber in dem Augenblick juckt sie ihn gar nicht. Sie braucht einfach nur eine Umarmung von mir. Aber bei mir, ich bin so hier oben, okay? Bei mir hier oben, weißt du so? Und so bin ich. Wenn ich Trost brauche, ich brauche keine Umarmung, ich brauche Argumente, okay, das ist mein Trost. Und ich denke, hey, das ist der Trost meiner Frau. Meine Frau, wenn es ihr nicht gut geht, sage ich, Schatz, wieso geht es ihr nicht gut? Ja, hast hier irgendwas gemacht oder da irgendwas gemacht? Vielleicht muss man weniger Mittagsschlaf machen oder wie? Oder was? Weißt du, sorry. Meine Frau macht nur Powernappings. Nachts nicht schlafen. Ja, Schatz, vielleicht müssen wir da und da. Weil all diese Argumente. Und dann sagt sie irgendwann mal, Schatz, kannst du einfach mal für mich beten? Oh, sorry, ja. Trost. Und ich bin einfach kein guter Tröster, okay? Ich bin kein guter Tröster. Wenn die Ise, weißt du, wenn wir für Leute beten und irgendwann mal, weißt du, ich bete, bei mir geht's hier ab, so zwischen Kopf und Herz irgendwie, aber das ist die Argumentation. Irgendwann sagt die Ise zu mir, hey, ich glaube, sie braucht eine Umarmung. Oh je. Okay, ich will keine Umarmung geben, okay? Ich mag auf Schultern klopfen, vielleicht habt ihr schon mal gemerkt. Aber Umarmungen, okay, da haben wir andere Personen hier in der Gemeinde. Okay. Und so, das heißt nicht, dass ich nicht umarme, weißt du, aber bei mir ist die Umarmung so. Das ist so eine Halbumarmung, so eine coole, weißt du, mit der Schulter, weißt du. Es gibt Leute, die umarmen so, weißt du. Und in dem Augenblick ist es dann sozusagen auch noch ein Fitnessstudio, weil die lehnen sich so auf dich drauf. Ah, da musst du alles anspannen, was du hast an Muskeln, okay, damit du nicht umfällst. Naja, anyways. Und solche Tröster hat er. Er sagt, hey, in Hiob 16 sagt, ihr seid katastrophale Tröster. Ich brauche Trost und ihr kommt mir hier mit Anschuldigungen. Und sorry, ich bin wirklich so. Nicht, dass ich mit Anschuldigungen komme, sondern bei mir läuft hier ab. Wieso läuft was falsch? Und so waren die. Wieso läuft in deinem Leben was falsch? Und so oft sind wir. Wieso läuft in deinem Leben was falsch? Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Hey, möglicherweise ist das Problem, dass du näher zu Gott kommen musst. Und sie mussten näher zu Gott kommen. Sie haben Gott nicht gekannt, wie Gott gerne gehabt hätte, dass sie ihn kennen. Und jetzt pass auf. So, katastrophale Tröster, seine besten Freunde eigentlich. Das ist ja noch schlimmer, manchmal so. Seine besten Freunde. Aber eins muss ich ihnen lassen. Das waren die einzigen, die gekommen sind. Seine besten Freunde. Und am Ende muss er in seinem Zustand für sie beten. Er in seinem Zustand hat einen besseren Weitblick als sie und in seinem Zustand muss er für sie beten. Er betet für sie, sie tun Buße und er wird geheilt. Und Gott bezeugt, alles, was sie gesagt haben, hat nicht gestimmt. Dass er geizig war, Armen nicht geholfen hat und so weiter, hat alles nicht gestimmt. Warum? Weil Gott hat ihm doppelt so viel gegeben von allem, was er davor hatte. Sein Herz war an der richtigen Stelle. Sturm hilft dir, Gunst zu erfahren, in größerem Maße als bisher. Hiob hat es erfahren. Er ist durch den Sturm durchgegangen, aber in dem Sturm hat er sich bewährt, um Größeres zu empfangen und er wurde zum reichsten Menschen im ganzen Osten und möglicherweise auf dem ganzen Erdkreis. Sturm hilft dir, Gottes Treue zu bezeugen. In guten Zeiten fühlt sich das Leben manchmal so an, als bräuchten wir Gott nicht, wirklich. Und ist eigentlich so bei uns im Westen ist er manchmal wie so ein angenehmer Zusatz. Also, die Chinesen haben zu mir gesagt, wisst ihr, wo ich gesagt habe, hey, ich finde es so gigantisch, dass ihr am Evangelium festhaltet, obwohl ihr durch Fesseln durchgeht, Bedrängnissen durchgeht, Gefängnisse durchgeht, weil ihr werdet gefoltert für das Evangelium und all diese Sachen. Und ich sage, hey, voll gigantisch, dass ihr an dem festhaltet. Und sie sagen zu mir, hey, nein, 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 voll gigantisch, dass du und ihr am Evangelium festhaltet. Und ich so, boah, wie? Sagt er, ja, das Ding ist, wir, wenn wir kein Essen haben, müssen beten. Wir, wenn wir kein Geld haben, müssen beten. Wir, wenn wir Heilung brauchen, müssen wir beten. Ihr, wenn ihr Essen braucht, geht zum Arbeitsamt. Ihr, wenn ihr Geld verdienen wollt, könnt arbeiten, ihr habt genügend Arbeit. Ihr, wenn ihr Heilung braucht, geht zu Ärzten, ihr braucht Gott gar nicht. Und für uns ist manchmal einfach wie so ein angenehmer Zusatz, dass Gott noch da ist in unserer guten Zeit. Deswegen brauchen wir Stürme, damit er uns wirklich zeigt, wie gut er ist. Damit er uns wirklich zeigt, dass sogar in den Zeiten, wo wir denken, boah, alles läuft den Bach runter möglicherweise, dass Gott seine Treue erweisen kann und uns bezeugen kann. Deswegen brauchen wir Stürme. Sturm hilft uns, Gottes Wunder zu erleben. Es gibt Dinge, kann dir nur ein Wunder von Gott helfen. Und Gott liebt es, Wunder zu geben. Egal in welcher, ob du in der Familie, jeder von uns hier braucht Wunder. Ich brauche ein Wunder bei mir in der Familie. Okay, und vom Gefühl her würde ich sagen, ich brauche kein Wunder, ich brauche ein Wunder. Okay, also das ist so mit meiner Familie, ihr wisst ja, mit der Familie ist immer am schwierigsten. Okay, aber ich denke mir so, in der Familie brauche ich kein, weiß Gott, das ist mein Vater, meine Mutter, das ist meine Familie, die brauchen so ein richtiges Wunder, weißt du, ich meine so, Gott, und so fühle ich mich manchmal, weißt du, also die brauchen, wenn jemand sagt, hey, wenn mein Vater zu errettet werden kann, dann kannst auch deiner, sagen, hey, du kennst meinen Vater nicht, okay, du kennst meine Familie nicht, okay, genau, aber es ist wirklich so, wenn ein Paul, und ich halte an, wenn Paulus wirklich errettet werden konnte, dann kann es mein Vater, weil Paulus hat die Gemeinde verfolgt, weißt du, ich meine so, er hat sie verfolgt, er hat sie umgebracht und all diese Sachen hat er gemacht und er wurde errettet und dann denke ich mir und dann sehe ich Paulus und denke mir, mein Gebet ist manchmal, Gott, schick alles Mögliche, was gibt, okay? Schick deine ganze Herrscher, weißt du, für 2 Minuten aus der ganzen Welt zu ihm, weißt du, mein so, dann wird er glauben. Und manchmal glaube ich das, dass Gott einfach etwas schicken muss. Gott, was auch immer dir hilft. Manche von euch müssen durch eine brutal schwierige Zeit gehen, um zu Jesus zu kommen. Manche von euch müssen durch Stürme durchgehen, um zu Jesus. Manche von euch brauchen einfach gar nichts, weil es sich einfach logisch vorkommt. Solche Leute gibt es. Es gibt solche und solche. Aber manche brauchen Stürme. Aber in deinem Leben wirst du immer Stürme erleben, um Wunder zu erleben. Und das Letzte ist, der Sturm hilft dir, aufs nächste Level zu kommen. Paulus ist durch den Sturm aufs nächste Level gekommen. Paulus ist durch diesen Sturm aufs nächste Level gekommen. Paulus hat für krank gebetet und alle wurden geheilt. Das ist das Level von Jesus, das er davor nicht hatte und nicht erlebt hat. Alle, die zu ihm gebracht worden sind, wurden geheilt. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Die gleichen Dinge werdet ihr tun, wie ich getan habe, und sogar noch größere. Stürme helfen dir, in deinem Glauben voranzukommen, auf das nächste Level in deinem Leben zu kommen, auf die nächste Stufe in deiner Vision zu kommen, in deinem Weitblick zu kommen. Stürme helfen dir. Stürme nur dir und mir nicht. Nein, Stürme helfen uns. Stürme helfen uns. Aber was wir verstehen müssen ist, was Stürme nicht sind. Stürme sind keine Krankheiten und all diese Sachen. Okay? Jesus hat sowas besiegt. Okay, Gott schickt keine Krankheiten, um dir etwas beizubringen. Okay, Gott schickt Stürme. Okay, Gott schickt Stürme. Und das heißt, dass deine Umstände ungemütlich werden. Und was das Erste, was du machen musst, wenn Stürme kommen, danke Jesus. Danke Jesus. Wenn du weißt, du hast ein Wort von Gott, du hast einen Weitblick, du hast eine Vision, wohin du gehst. Und auf diesem Weg passieren Stürme. Mach es wie Paulus. Wenn eine Schlange kommt, schüttel sie einfach ab. Es berührt dich nicht emotional. Es berührt dich nicht emotional. Es bewegt dich nicht in diese oder diese Richtung. Aber wenn du ein Wort von Gott hast, so wie er es gehabt hat, egal ob du 2 Jahre warten musst, ob du 2 Jahre im Gefängnis bist oder was auch immer, wo du bist, wenn du ein Wort von Gott hast, halte daran fest, weil das ist dein Weitblick. Du musst nach Rom. Also die Italiener, aber... Stürme sind wichtig in unserem Leben. Aber wir müssen auch den Unterschied kennen, was unsere Stürme sind und was nicht unsere Stürme sind. Stürme von anderen Personen sind in der Regel nicht deine Stürme. Okay? Ich kenne so viele, noch eine Geschichte von Paul Yonggi Cho. Er sagt, wir irgendwann mal, weil das ist die größte Gemeinde in Asien, die haben circa 1,2 Millionen Mitglieder, in unterschiedlichen Gebieten natürlich. Und Paul Yonggi Cho hat gesagt, weißt du was, wisst ihr, wie er Seelsorge macht? Er sagt, er kriegt so viele Seelsorgeanfragen. Und irgendwann mal konnte er das nicht mehr sozusagen erfüllen und dem nachkommen mit seinen ganzen Pastoren und seinen ganzen Leitern. Und dann hat er gesagt, okay, ich muss irgendwas muss ich machen. Und dann hat er gesagt, okay, hey, weil das Ding ist, ich empfehle denen einfach, was ich mache. Und wenn sie das dann gemacht haben, dann kriegen sie einen Termin. Und dann hat er ihnen einfach nur das, er hat gesagt, okay, die Voraussetzung, dass ihr einen Termin bekommt, ist einfach nur das zu machen, was ich mache. Was machst du? 6 Stunden beten erstmal. So, und er hat gesagt, und wir haben das so aufgestellt und seitdem habe ich keine Seelsorge-Sessions mehr. Weil Menschen oft entweder nicht bereit sind, ihren eigenen Preis zu zahlen, sondern gerne hätten, dass andere ihre Lösung sind. Oder Menschen zahlen den Preis und haben schon lange den Schlüssel in sich gehabt, aber es schien leichter, dass es jemand anders für sie macht. Auch weil sie den Preis bezahlt haben, haben sie die Lösung empfangen. Wir haben die Schlüssel. Wir haben die Schlüssel. Wir haben die Schlüssel. Und das ist das, was wir verstehen müssen, ist, hey, sei nicht die Lösung für andere, weil du bist es nicht. Das ist noch immer Jesus. Es ist noch immer Jesus. Wenn du zu emotional, zu stark in verwickelt bist, bei der Person, bei der Nachbarin, bei dem Nachbar, bei dem Metzger, bei dem Bäcker, du wirst deinen Weitblick definitiv verlieren. Du wirst deinen Weitblick verlieren. Aber Gott möchte, dass du auf die nächste Stufe kommst, weil das Beste in deinem Leben liegt vor dir und ist nicht hinter dir. Die besten Zeugnisse in deinem Leben werden nicht diejenigen sein, die du vor 40 Jahren erlebt hast, sondern die sind vor dir. Ob du 60, 65, 35, 25, 15 bist, egal wie alt du bist, die besten Zeugnisse liegen vor dir. Die besten Zeugnisse, die du haben wirst, liegen vor dir und sind nicht hinter dir. Wenn du Zeugnisse hast, die aus deiner Vergangenheit sind, aus den letzten 10, 20, 30 Jahren, hey, weißt du was? Bereite dich auf Stürme vor, weil Gott möchte, dass du bessere Zeugnisse hast als die, die davor waren. Amen. Gott liebt Stürme. Gott liebt Stürme, aber Gott liebt nicht, dass wir unsere Emotionen daran haften. Stürme werden in unserem Leben kommen und manche Stürme sind so wichtig in unserem Leben, weil wir werden im Glauben sowas von wachsen und du kannst nur durch Stürme wachsen, du kannst nur in gewisse Gebiete kommen, an gewisse Orte kommen, nur mit Stürmen, ohne Stürme kommst du möglicherweise nicht dahin. Manche von uns, wir haben uns freiwillig in Stürme begeben. Ich wäre nie, wenn es um Stürme geht, wäre ich nie zum Glauben gekommen. Weil ich wusste, wenn ich zum Glauben komme, gibt es einen Megasturm. Aber Jesus hat mein Herz sowas von berührt, dass es mir egal war. Egal, alle anderen war es nicht egal, mir war es egal. Und so ist es. Aber das ist nicht mein Zeugnis. Das ist ein Zeugnis, das bei mir vor 15, 16, 17 Jahren war. Mein Zeugnis, meine besten Zeugnisse sind da vorne. Warum? Weil ich habe Weitblick. Ich habe Weitblick. Mein bestes Zeugnis werden sein, was in Esslingen passiert. Mein bestes Zeugnis wird sein, wie viele Menschen noch zur Errettung kommen. Mein bestes Zeugnis wird sein, wie wir gebetet haben und Gott hat erhört. Mein bestes Zeugnis wird sein, wie sie uns eigentlich verfolgen und am Ende alle zu Glauben kommen. Das sind die Zeugnisse, die wir sehen wollen. Aber diese Zeugnisse passieren nur durch Stürme. Halleluja. Lasst uns aufstehen, kurz unsere Hände heben, einfach Gott danken für Stürme und Buße tun, da wo wir sozusagen Stürme abgelehnt haben. Halleluja, stellt euch mal vor, wie sich die Stürme fühlen, wenn sie abgelehnt werden.